Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Du willst bessere Entscheidungen an der Börse treffen, statt nur Trends hinterherzulaufen? Dann teste jetzt den digitalen Effektenspiegel, dein wöchentliches Anlegermagazin mit fundierten Analysen, klaren Empfehlungen und echten Einordnungen. Für nur 1 Euro bekommst du 3 Monate Zugriff auf alle digitalen Inhalte, jede Ausgabe als PDF, alle Paywall-Artikel und das komplette Archiv vergangener Ausgaben. Informieren, verstehen, besser investieren. Jetzt testen auf effekten-spiegel.com/1 Euro. Und danach entscheidest du. Ganz easy.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Viele ungelöste Rätsel hat die Natur noch für uns bereit. Dies ist das neueste Exemplar der fleischfressenden Pflanzen, der Triphidus celestus. Wir kennen sie noch nicht lange. Sie entwickelte sich über Nacht, in jener Nacht der Meteoriten.
Das war ein kurzer Ausschnitt aus einem Science-Fiction-Film aus den 1960er Jahren. In dem Film Blumen des Schreckens geht es um Pflanzen mit besonderen Leibspeisen, nämlich Fleisch. In diesem Fall vom Mensch. Außerhalb von Hollywood vertilgen Pflanzen glücklicherweise keine Menschen, sind aber dafür mindestens genauso spannend wie Science-Fiction-Filme. Denn es gibt einige Pflanzenarten, die sich tatsächlich auf karnivore Ernährung spezialisiert haben. Mit faszinierenden Strategien. Aber warum machen sie das eigentlich? Ja, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schneller Schlau. Ich bin Anne Baum und ich habe heute unsere PM-Biologin Caroline Ring zu Gast. Hallo Caroline.
Hallo Anne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Finde ich super, dass wir über fleischfressende Pflanzen sprechen. Erzähl mal.
Ja, dann lass uns doch mal gleich beim Namen anfangen. Fleischfressende Pflanzen. Also mir ist jetzt schon klar, dass wenn ich hier in Hamburg in den Stadtwald gehe, dass ich wahrscheinlich nicht von einer fleischfressenden Pflanze vertilgt werde. Aber was für Fleisch fressen die denn nun?
Ja, du hast vollkommen recht. Du kannst da ganz beruhigt weiter spazieren gehen. Das ist ein guter Punkt mit dem Namen. Die Bezeichnung Fleischfressen, die ist nämlich tatsächlich eher irreführend. Also richtiges Fleisch, das, was wir so als Fleisch kennen, so von Wirbeltieren, also so Säugetiere und auch kleine Echsen und sowas, das fressen wirklich nur die allerwenigsten. Die allermeisten, die fressen Insekten. Also der Begriff insektenfressend wäre eigentlich richtiger. Naja, und auch der Begriff fressen, der ist auch eigentlich nicht ganz so richtig, weil pflanzliche Bewegungen, die sind ja eher langsam, also wenn sie sich überhaupt bewegen. Bei den fleischfressenden Pflanzen, da gibt's sehr, sehr schnelle Bewegungen, die schnellsten, die es überhaupt im Pflanzenreich gibt. Aber ja, da kommen wir auch noch zu, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt würde ich aber noch mal ganz gerne auf die Sache mit dem Fleisch zurückkommen. Du hast ja gerade gesagt, es gibt tatsächlich Pflanzen, die Wirbeltiere fressen. Was sind denn das für Tiere? Also in meiner Vorstellung sind das so, ja, ich sage jetzt mal so kleine Tiere, eher Mäuse oder Echsen.
Ja, genau das, das kann man genauso sagen. Da gibt es so Kannenpflanzen, heißen die, die solche Beute auch gerne annehmen.
Kannenpflanzen, wie sehen die da aus? Also ich denke jetzt so ein bisschen an die alte Milchkanne von meiner Oma.
Ja, genau, da bist du genau auf dem richtigen Weg schon. Also vielleicht hast du die auch sogar schon mal gesehen, wenn du im Botanischen Garten warst. Ich weiß, ehrlich gesagt, gerade erst im Botanischen Garten und habe sie mir nochmal angeschaut. Da werden die nämlich auch oft gehalten. Ja, Kannenpflanzen, die haben so ein bauchiges Organ, kann man sagen. Das hat oben so einen Rand, wie eine Kanne. Und unten am Boden steht eine Flüssigkeit, wie bei einer Kanne, die man zu lange stehen gelassen hat.
Ah, okay.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Also ich vermute jetzt mal, dass diese Flüssigkeit in der Kanne dann vermutlich einfach der Trick ist, oder?
Ja, genau. Aber man muss auch sagen, die ganze Struktur ist eine einzige Falle. Also diese ganze Kannenstruktur. Ein Tier, was jetzt ein Beutetier ist, das wird dann erstmal vom Geruch nach Nektar und Pflanzensäften angelockt. Das klettert über diesen Kannenrand, um an diese Säfte ranzukommen. Und dann fällt es in diese Kanne hinein. Die Wände der Kanne, die sind wiederum auch ziemlich rutschig. Das kommt dann also nicht mehr raus. Und naja, diese Fanglösung, genau, die macht dann den Trick. Die betäubt die Tiere und zersetzt sie dann in ihre chemischen Bestandteile, kann man so sagen. Das können eben Insekten sein oder kleine Mäuse und Echsen, was du gesagt hast, was ich auch vorhin schon so ein bisschen angedeutet hatte. Und es gibt aber übrigens auch noch eine andere Sorte von fleischfressenden Pflanzen, die im Prinzip ganz ähnlich ist, die aber nur Insekten fressen. Das sind die Schlauchpflanzen. Die bilden aber keine Flüssigkeit, sondern bei denen regnet es quasi rein. Und bei denen gibt es eine Gattung, deren Name dir vielleicht bekannt vorkommt, zumindest wenn du Pokémon kennst. Diese Gattung, die heißt nämlich Sarracenia. Also ganz ähnlich wie das Pokémon Sarracenia aus der ersten Generation. Das sieht ja auch ganz ähnlich aus wie eine echte Pflanze, wie eine echte Schlauchpflanze.
Ah, okay, witzig. Ja, ich muss gestehen, dass das einzige Pokémon, was ich kenne, ist Pikachu. Das ist ja so ein gelbes Wesen, sage ich mal. Aber sag mal, Caroline, du hattest ganz am Anfang ja erzählt, dass die fleischfressenden Pflanzen die schnellsten Bewegungen im Pflanzenreich machen. Das, was du jetzt aber gerade von den Kannenpflanzen erzählt hast, klingt ja eher ziemlich statisch.
Ja, du hast vollkommen recht. Also da passiert jetzt nicht viel Actionmäßiges oder so. Wenn es um Bewegungen geht, dann meine ich die Venusfliegenfalle und vor allem den Wasserschlauch. Das ist die schnellste Pflanze, die es gibt. Finde ich total lustig, wenn man von der schnellsten Pflanze spricht, aber die ist tatsächlich sehr, sehr schnell.
Also was Schnelligkeit angeht, denke ich tatsächlich eher nicht an Pflanzen, da hast du recht. Die Venusfliegenfalle, die kenne ich. Der Wasserschlauch, der ist mir noch nicht begegnet.
Ja, dann lass uns doch am besten erstmal beim Bekannten bleiben. Also die Venusfliegenfalle, die hat so einen Fangapparat, der aus zwei Klappen besteht. Und am Rand der Klappen, da stehen ganz lange Zähne ab. Die sehen so ein bisschen aus wie Stacheln. Im Grunde ist das so, wenn du dir das vorstellen möchtest, als würdest du deine Hände bei den Handgelenken zusammenlegen. Und wenn du dann die Hände so zusammenklappst und die Finger dabei ineinander verschränkst, dann kannst du dir vorstellen, wie so die Venusfliegenfalle auch funktioniert.
Okay, und wie merkt denn jetzt die Falle, dass die Beute, sag ich immer, zu Besuch ist? Die hat da keine Augen und Ohren und eine Nase zum Riechen hat sie ja auch nicht, ne?
Nee, kann man so sagen. Also das fehlt bei ihr. Aber das ist eine wirklich gute Frage, wie jetzt eigentlich die Venusfliegenfalle ihre Beute registriert, weil so richtig im Detail weiß man das auch noch gar nicht. Was man aber weiß, ist, die Pflanze, die fühlt das. Die registriert so ganz, ganz leichte Berührungen auf ihren Fangblättern. Und wenn dann davon zwei innerhalb von wenigen Sekunden auftreten, dann schnappt sie zu. Und das ist diesmal wirklich ernst gemeint. Also die schnappen wirklich richtig schnell zu. 100 Millisekunden, also das ist so eine Zehntelsekunde, dauert dieser Prozess. Also nur mal zur Vorstellung, das ist so lang. Und die Fangblätter, die sind ja auch noch klebrig. Also selbst die schnellste Fliege, die hat da keine Chance zu entkommen.
Ja, finde ich total faszinierend. Jetzt hast du sie ja vorhin schon angeteasert, die Pflanze der Superlative. Was hat's denn jetzt mit diesem Wasserschlauch der schnellsten Pflanze auf sich?
Ja, die verfolgt nochmal eine ganz andere Strategie als jetzt die Venusfliegenfalle. Aber die ist auch total faszinierend. Also wie es der Name vermuten lässt, wächst der Wasserschlauch unter Wasser. Und diese Fangorgane, die der hat, die sind keine Klappen, sondern er hat so kleine Ballons, an deren Öffnung Tasthaare stehen. Und in den Ballons herrscht ein Unterdruck. Und die Tasthaare, die registrieren auch wieder jede leichteste Berührung, die unter Wasser passiert. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Wasserfloh vorbeidümpelt oder so ein kleines Rädertierchen, so kleine Mikroorganismen oder Kleinstorganismen. Und die berühren die Haare, dann öffnet sich der Ballon und der Unterdruck, der da geherrscht hat, der sorgt dafür, dass alles im Umkreis von ein paar Millimetern eingesaugt wird. Und das passiert richtig, richtig schnell. Das passiert in einer halben Millisekunde. Also das ist etwa so schnell. Naja, und im Inneren des Ballons, da sind natürlich auch noch Drüsen, die dann Verdauungssäfte produzieren. Und wenn dann einmal ein Tier da drin gefangen ist, dann wird das also auch aufgelöst.
Ja, ich sehe schon Todesfallen für die Tiere. Also die haben da anscheinend ja echt keine Chance. Wenn ich das Ganze jetzt aber so höre, stellt sich für mich die Frage, du hast mir jetzt ganz verschiedene fleischfressende Pflanzen und ihre Fangstrategien vorgestellt. Jetzt würde mich mal interessieren, sind die eigentlich eng miteinander verwandt?
Ja, das ist auch eine gute Frage, weil nein, sind sie tatsächlich nicht. Also jedenfalls nicht enger verwandt, als jetzt zum Beispiel ein Gänseblümchen oder ein Baum wäre. Also diese Eigenschaft, Tiere zu fressen oder besser gesagt, sie zu verwerten, die klingt erstmal sehr ungewöhnlich, aber die ist tatsächlich mindestens 11-mal unabhängig voneinander im Laufe der Evolution entstanden. Das heißt, das Grundprinzip, das mag immer ähnlich sein, aber der Weg dorthin, da haben sich in der Natur immer neue Möglichkeiten entwickelt.
Okay, und das bringt mich jetzt tatsächlich zu der Kernfrage, und zwar, warum machen Pflanzen das denn überhaupt? Weil eigentlich ist es ja so, dass Tiere Pflanzen fressen und wenn man sich so eine Nahrungskette vorstellt, dann sind die Tiere das nachfolgende Glied. Also es ist meistens ja eher so, dass die Pflanzen von den Tieren gefressen werden und nicht umgekehrt. Warum ist das so? Also ist das jetzt irgendwie so eine Rache der Pflanzen?
Ja, das könnte man fast denken, ne? Also so nach dem Motto, jetzt sind wir mal dran hier, passt lieber auf, wo ihr bleibt. Aber nee, das hat überhaupt nichts mit Rache zu tun oder so. Das ist quasi aus der Not geboren. Also selbst wenn fleischfressende Pflanzen ganz unterschiedlich sind, dann haben sie doch immerhin eins gemeinsam. Sie wachsen auf Böden oder in Milieus, die arm sind an Nährstoffen. Also die Venusfliegenfalle, Schlauchpflanzen oder auch der Sonnentau, der dir vielleicht auch bekannt vorkommt, die leben alle in Sümpfen oder Mooren.
Ah, okay. Und du hattest ja mir vorhin ganz viel über den Wasserschlauch erzählt, der lebt unter Wasser. Das heißt, da werden die Nährstoffe wahrscheinlich eher aus dem Boden rausgeschwemmt, oder?
Ja, genau so ist es. Also unter Wasser ist das auch nicht so leicht, an Nährstoffe ranzukommen. Aber man braucht natürlich als Pflanze Nährstoffe. Vor allem Stickstoff ist total wichtig. Und der ist in tierischen Organismen reichlich vorhanden. Also haben die fleischfressenden Pflanzen ihre jeweiligen Strategien entwickelt, um auf diese Weise das zu bekommen, was ihnen der Boden nicht geben kann. Und es gibt auch Pflanzen, die haben noch eine ganz andere Stickstoffquelle aufgetan für sich, die auch tierisch ist, nämlich Kot.
Lecker. Okay, das ist eine tatsächlich verrückte Strategie. Da musst du mir noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Das klingt sehr spannend.
Ja, das ist so ein bisschen irgendwie, als ich drüber nachgedacht habe, als ich das zum ersten Mal gehört habe, klang das für mich wie so Vampire, die auf Tomatensaft umgestiegen sind statt Blut. Also es gibt so Kannpflanzen, die funktionieren wie eine Kloschüssel. Die locken zum Beispiel Fledermäuse an mit Nektar oder einfach dadurch, dass sie ihnen in der Kanne einen geschützten Schlafplatz bieten. Und die Verdauungssäfte, die machen ihnen da auch nichts aus. Die sind viel zu schwach für die Fledermäuse. Naja, und die schlafen dann dort oder machen da was auch immer. Und bevor sie dann aber den Ort wieder verlassen, da passiert ist, dass sie sich dann an den Kannenrand hocken, naja, und ein Häufchen in der Kanne hinterlassen. Das ist dann ganz ähnlich im Grunde, als würde man ein Feld mit Gülle düngen. Das sind ja auch nur Hinterlassenschaften von Tieren.
Ja, liebe Caroline, jetzt hast du mir gerade so viel von fleischfressenden Pflanzen erzählt und ich bin total fasziniert. Ich würde jetzt am liebsten gleich in den Baumarkt flitzen, sage ich mal, und mir eine Venus-Fliegenfalle für meine Wohnung holen. Und wenn ich mich hier umgucke, da oben sitzt so eine fiese Fliege, die könnte sie dann gleich auch noch vertilgen.
Ist eine gute Idee eigentlich. Also kannst du machen, weil fleischfressende Pflanzen gibt es tatsächlich ja im Baumarkt auch zu kaufen. Also Venus-Fliegenfallen oder auch manchmal so Kannenpflanzen oder Schlauchpflanzen. Aber da musst du ein bisschen aufpassen. Also das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Die sind schon echt empfindlich. Also das sind jetzt keine Anfängerpflanzen oder so. Und man ist da immer auch total verlockt, denen eine Fliege nach der anderen anzubieten, wenn die sich gerade im Zimmer tummeln oder wo auch immer. Aber fleischfressende Pflanzen sind ja eigentlich auf eine nährstoffarme Umgebung angewiesen. Und das heißt, so viel wollen die gar nicht. Und man überpflegt sie dann recht schnell. So ist es mir zumindest passiert. Naja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dieses Zusammenklappen und diese Fangorgane, die zu bedienen, also wenn das eben so bewegliche Organe sind, das kostet natürlich auch Energie, ne? Und das darf man auch nicht überstrapazieren. Aber ansonsten sage ich mal, viel Spaß.
Ja, dann vielen Dank für den Hinweis. Ich will natürlich hier auch keine Venus-Fliegenfallen stressen. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt lieber noch den dritten Lavendel. Du siehst es nicht, aber hier auf den Balkonen sind schon einige Pflanzen. Die duften nämlich auch immerhin gut. Damit sind wir am Ende und liebe Caroline, schön, dass du uns die fleischfressenden Pflanzen näher gebracht hast. Bis zur nächsten Folge von Schneller Schlau.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast.